Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich.
Medizinische Versorgungszentren stehen heute vor enormen Herausforderungen. Steigende Kosten, verschärfte wirtschaftliche Bedingungen und die Notwendigkeit einer zunehmenden Professionalisierung prägen den Alltag der Geschäftsführungen. Gleichzeitig bietet die Ambulantisierung im Gesundheitswesen große Chancen für Kliniken, die ihre Versorgung strategisch erweitern möchten. Heute spreche ich, Caroline Korb aus der Redaktion der KU Gesundheitsmanagement, mit Herrn Oliver Frielingsdorf, dem ersten Vorsitzenden des Staates e.V., einer bundesweiten Arbeitsplattform für klinikgetragene MVZ. Wir unterhalten uns über die aktuellen Entwicklungen, typische Managementfehler und konkrete Erfolgsstrategien für MVZ-Betreiber. Herzlich willkommen, Herr Frielingsdorf. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank, Frau Kopp. Danke für die Einladung.
Vor einem Jahr haben Sie über die zunehmende Professionalisierung von Klinik-MVZ berichtet. Wie hat sich denn dieser Trend weiterentwickelt?
Vor einem Jahr haben wir berichtet über die aktuellen Trends und es gab vor allem drei verschiedene Punkte, die eine Rolle spielten bei der Professionalisierung von Klinik-MVZ. Und diese drei Punkte, die sehen wir in diesem Jahr genauso. Wir können die ja nochmal durchgehen. Zum einen, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ist es so, dass wir in den erfolgreichen Klinik-MVZ regelmäßig eine spezialisierte eigene MVZ-Leitung haben. Das Alternativmodell ist ja so, dass mal die Krankenhausleitung, die Krankenhausgeschäftsführung das MVZ so nebenher mitmacht. Und da sehen wir aber, in einigen Fällen klappt das gut, in vielen Fällen klappt es aber nicht gut, weil es ganz spezielle Anforderungen auch gibt. Und einer der drei Faktoren, die wir im Vorjahr gefunden haben, war eben, dass man eine eigene spezialisierte MVZ-Leitung etabliert. Das ist in diesem Jahr genauso. Wir sehen auch, dass dieser Trend sich durchaus verstärkt. Das Zweite war mindestens ebenso wichtig. Über Jahre hinweg haben Klinik-MVZ mit Rücksichtnahme auf die niedergelassenen Ärzte der Umgebung das eigene Leistungsspektrum des Klinik-MVZ beschnitten. Also gerade attraktive wirtschaftliche Leistungen, ambulante Operationen, Vorsorgeleistungen und so weiter, hat man im Klinik-MVZ gar nicht gemacht, weil man argumentiert hat, damit verärgern wir die Niedergelassenen im Umfeld. Und wenn man diese Leistung aber nicht erbringt, dann kann man ein Klinik-MVZ auch nicht wirtschaftlich betreiben. Und das war der zweite Punkt, den wir gefunden hatten. Und auch da sehen wir in diesem Jahr, es geht in diese Richtung weiter. Man muss das komplette Leistungsspektrum ausschöpfen. Und der dritte Punkt, auch weiterhin aktuell, Kliniken und MVZs haben Zulassungen erworben. Die eine, die andere, noch eine, alles, was so zu bekommen war. Und man hat dann aber teilweise die Ärzte nicht gehabt und hat dann auch vor den Zulassungen zum Beispiel nur ein Viertel oder eine halbe Arztstelle draufgesetzt. Und dann hat man natürlich die hohen Investitionskosten für die Zulassungen und die Ausstattung und die Räumlichkeiten. Man hat aber nicht die entsprechende Leistung. Und diese drei Punkte, spezialisierte MVZ-Leitung, vollständige Ausschöpfung des Leistungsspektrums, und auch der Zulassung, das sind nach wie vor ganz wichtige Faktoren, die man, wenn man professionell agieren möchte, im Blick haben muss.
Wie hat sich die Wirtschaftlichkeit der MVZ unter verschärften Bedingungen, also insbesondere gestiegenen Energie- und Personalkosten, denn in den Jahren 2023 und 2024 entwickelt?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe in der Vorbereitung nochmal den aktuellen Betriebsvergleich gesichtet. Ich sage Ihnen gleich mal ein paar Zahlen dazu. Man muss natürlich immer eins berücksichtigen. Wir haben immer ein leicht verändertes Teilnehmerfeld. Ne? Das eine MVZ nimmt immer teil, das andere nur jedes zweite Jahr und so weiter. Also es ist nicht ganz immer homogen, aber große Trends können wir erkennen. Und wir sehen deutlich, deswegen ist die Frage richtig und gut und wichtig, dass wir im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Verschlechterung der durchschnittlichen Rentabilität gesehen haben. Also wir hatten auch in den Vorjahren immer so um Null herum, mal einen kleinen Gewinn, mal 1% Umsatzrendite minus. Wir haben im letzten Jahr deutlich gesehen, dass die Rendite rückläufig war. Wir sind bei durchschnittlich minus 5% vom Umsatz, die verloren werden, die Verlust gemacht werden. Aber darum herum, das muss man wissen, gibt es eine riesige Bandbreite, eine riesige Spreizung. Sehr lukrative und sehr defizitäre, Aber der Durchschnitt ist leicht rückläufig. Ne? Und wenn man mal nach den Ursachen forscht, dann können wir schon auch eins sehen, wie gerade besprochen, Stichwort vollständige Ausnutzung des Leistungsspektrums. Die GKV-Fallwerte, also das, was ich pro GKV-Patient erlöse, einnehme, das ist tatsächlich in Klinik-MVZ gestiegen. Ja, das geht also in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja in Ihrer Frage auch angesprochen, sind die Kosten auch gestiegen. Allen voran die Arztgehälter, deutlich, das können wir deutlich sehen, über Fachgruppen hinweg. Und auch für die Infrastruktur, Räume, Medizintechnik, EDV, die Energie ist teurer geworden, der Betrieb dieser Geräte, die Instandhaltung, all das wird teurer, drückt auf die Rendite, sodass wir insgesamt im letzten Jahr einen leicht negativen Effekt zu verzeichnen hatten.
Gibt es gewisse Management-Kardinalfehler, die immer wieder im Betrieb der Klinik MVZ geschehen?
Ja, im Prinzip kann ich wieder an die erste Frage anknüpfen. Also ein Kardinalfehler scheint mir zu sein, dass es eben diese spezialisierte MVZ-Leitung, von der wir vorhin sprachen, gar nicht gibt. Das halte ich für einen Kardinalfehler, weil die Anforderungen sind so vielfältig, das können die wenigsten, sage ich mal so, nebenbei noch mit bewältigen. Wenn man das aber hat, dann kann man auch einen weiteren Fehler vermeiden, der darin besteht, dass man gar nicht regelmäßig Präsenz zeigt. Ich kenne also Klinik MVZ, da gibt es zwar eine Führungsebene, aber die ist im MVZ fast nie präsent. Und in einem gut geführten MVZ gehört es dazu, dass die Leitung regelmäßig mit den Ärzten spricht vor Ort, ne? Sich Feedback einholt, Anweisungen gibt, auch mit dem Assistenzpersonal spricht. Nur so erzeugt man ja eine Identifikation der Mitarbeiter, auch mit dem Unternehmen MVZ. Das fehlt oft, das ist ein Kardinalfehler. Dann, was wir auch oft sehen, das nur als Nebenbemerkung, manchmal ist es so, man kommt als MVZ-Leiter in das MVZ rein und wird von allen Seiten bestürmt. Die Glühbirne ist kaputt und die Post funktioniert nicht und hier ist irgendwas mit dem Strom und so weiter. Letztendlich muss man sich davor schützen. Man hat strategische Aufgaben, organisatorische Aufgaben und eine MVZ-Leitung ist kein Hausmeisterdienst. Das war ein bisschen provokant. Darin verlieren sich manche und sind dann nicht mehr in der Lage, sich auf die eigentlich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Es hat sich auch bewährt, so eine Art zweite Führungsebene zu etablieren. Ja? Eine nichtärztliche Führungsebene, eine Praxismanagerin zum Beispiel, die auch viel abfängt vor Ort, die täglich vor Ort ist. Auch das nicht zu haben, halte ich für einen Kardinalfehler. Und dann sind mir noch zwei weitere Punkte wichtig. Der ambulante Bereich hat eigene Gesetze, allen voran die Abrechnung. Wenn ich ein MVZ leiten möchte, muss ich mich darin tiefst, will ich fast sagen, einarbeiten. Tue ich das nicht, ist auch das ein Kardinalfehler, weil ich nicht weiß, wie funktioniert die Abrechnung, was ist mit den Budgets, verlieren wir Geld. Also Einarbeitung in ambulante Themen ist wichtig. Und ein ganz großes Thema ist die Personalplanung, auch die Terminplanung. Stellen Sie sich ein MVZ vor, das ist ja oft so, wo Krankenhausärzte arbeiten. Die haben selber keine Erfahrung im ambulanten Bereich, haben nie eine Praxis gehabt. Die haben dann gewisse Vorstellungen von der Arbeitsgeschwindigkeit, von der Termindauer, von dem Personal, vom Assistenzpersonal, das sie brauchen, vielleicht aus Klinikzeiten auch geprägt. Das ist im ambulanten Bereich anders. Also eine Personalplanung und eine Terminplanung, die den Anforderungen im ambulanten Gesundheitswesen gerecht wird, die muss her. Und die nicht zu haben, ist ebenfalls ein Kardinalfehler. Man kann zum Beispiel, Schlusssatz vielleicht noch dazu, will es nicht zu weit treiben, man kann sich zum Beispiel an Personalschlüsseln orientieren, also Assistenzpersonal pro Arzt aus dem niedergelassenen Bereich. Daran kann man sich orientieren. Und hat man vielleicht nur 2 Assistenzkräfte und nicht 4 Assistenzkräfte pro Zulassung. Und dann kann man das ein bisschen in diese Richtung treiben, ist auch ein Kostenfaktor.
Ja, das wirkt jetzt alles ziemlich einleuchtend und sollte doch in der Praxis auch ganz gut umsetzbar sein. Warum gibt es die Fehler denn dann überhaupt immer noch?
Ja, also die Frage ist gut auch, will ich gerne aufnehmen. Manche unterschätzen das vielleicht. Man sagt vielleicht, okay, das MVZ ist so eine Art Anhängsel, ja, zum Krankenhaus. Ist ja von dem wirtschaftlichen Volumen auch deutlich kleiner und die Probleme sind auch kleiner und die Chancen sind auch kleiner. Und aus der Auffassung, Einschätzung heraus unterlässt man es vielleicht, die notwendige Managementkapazität, die Zeit auch zu investieren, die es eigentlich braucht. Ich kenne es aber auch mittlerweile aus vielen Fällen, dass man sagt, wenn das MVZ Jahr für Jahr im negativen Bereich arbeitet, bekomme ich Probleme mit den Gremien, mit dem Landrat, mit dem Träger, wer immer auch da der Träger ist. Und letztendlich werden solche MVZs abgewickelt. Also ich glaube, man wird teilweise unterschätzt. Das ist nämlich eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und es fehlt vielleicht auch an Führungspersonal. Da kann ich nur die Empfehlung geben, dass man auch Personal, das bereits da ist, das Potenzial hat, einfach weiter qualifiziert und fördert. und in diese Richtung bringt. Und dann kann man sich Schritt und Schritt in diese Richtung auch annähern. Es fehlt oft an Zeit und Personal. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt auch.
Welche MVZ werden denn überhaupt Ihrer Einschätzung nach langfristig bestehen können? Was sind dazu Ihre drei wichtigsten Handlungsempfehlungen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste für einen langfristigen wirtschaftlichen Betrieb ist der Fachgruppenmix. Wir hatten im Vorjahr in der KU eine Übersicht drin, welche MVZ-Abteilungen, welche Fachrichtungen wie lukrativ sind. Und da sah man ganz deutlich, es gab einige sehr lukrative, teilweise technische Leistungen, aber auch teilweise Klassiker, Chirurgie zum Beispiel und so weiter. Die sind dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben, wenn man das Leistungsspektrum voll ausschöpft. Und es gibt andere, das sind notorische Verlustbringer, die kann man kaum wirtschaftlich betreiben. Also bin ich dauerhaft dann erfolgreich, Binsenweisheit, wenn ich mir die wirtschaftlich attraktiven Fachrichtungen heraussuche und mich darauf konzentriere. Das geht nicht immer. Es geht ja nicht immer nur ums Wirtschaftliche, es geht ja auch ums Medizinische. Was passt zum Krankenhaus? Was wird benötigt? Wo gibt es Versorgungslücken? Wo hat man die Ärzte? Aber im theoretischen Idealfall bin ich natürlich langfristig dann erfolgreich, wenn ich die wirtschaftlich attraktiven Fachrichtungen in meinem MVZ habe. Man kann auch quersubventionieren. Ja? Wenn ich also attraktive Fachrichtungen habe, dann weiß ich, alleine die sichern mir den wirtschaftlichen Betrieb. Dann kann ich es mir natürlich leisten, in Anführungsstrichen, aus medizinischen Gründen, auch wichtige weitere Fachrichtungen vorzuhalten, auch wenn die aus sich heraus nicht rentabel ist. Also das wäre für einen langfristigen Betrieb ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, ich komme immer wieder darauf zurück, weil es elementar ist. Wir hatten es ja gerade schon mehrfach besprochen. Ich brauche langfristig eine kompetente, qualifizierte, spezialisierte Leitung für mein MVZ. Haben wir vorhin schon erörtert. Also das muss man sich ins Stammbuch schreiben. Ohne das kann es dauerhaft aus meiner Erfahrung nicht funktionieren. Und ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, der aber auch nicht zu unterschätzen ist, sind die Räumlichkeiten. Man hat das häufig in Kliniken, dass MVZs in irgendwelchen nicht mehr genutzten Krankenhausfluren links und rechts in irgendwelchen kleinen Besprechungszimmern oder Behandlungszimmern untergebracht sind. So, wenn ein Patient in ein solches MVZ hereinkommt, der erwartet ja eine Praxis. Eine Arztpraxis, so, hat ein bestimmtes Bild vor Augen. Jetzt kommt er in so einen Krankenhausflur, findet das erstmal schlecht, irgendwo ist ein kleines Schildchen, da muss er sich durchfragen. Dann ist der Linoleumflur mit einer gewissen Beleuchtung, links an Zimmerchen, rechts an Zimmerchen, keine Rezeption. Das wirkt abschreckend. Im Idealfall, ich weiß, dass es natürlich nicht immer möglich ist, im Idealfall habe ich eigene, auf ambulante Bedürfnisse zugeschnittene Räumlichkeiten, vielleicht sogar ein eigenes Ärztehaus. Das ist dann genial. Das ist dann die bestmögliche Welt. Dann habe ich auch langfristig, wir sprechen ja aber langfristig, habe ich da die besten Voraussetzungen, auch eine solche Investition in Räumlichkeiten wieder einzuspielen.
Ja, und davon abgesehen, welche Tipps würden Sie denn einer Klinikleitung geben, vielleicht auch eher so ein bisschen die Strategie betreffend, die sich jetzt mit dem Gedanken trägt, ein eigenes MVZ aufzubauen?
Also erstmal muss man sagen, ich greife jetzt mal genau die Fragestellung auf, ne? Wer heute mit dem Gedanken spielt, ein erstes MVZ neu aufzubauen, der ist ziemlich spät dran. Das mal vorher ab. Aber es ist ja nicht, verwerflich. So. Und was kann man dann tun? Also man sollte sich davon lösen, dass man sagt, wir kaufen irgendwelche Praxen und Zulassungen auf, die gerade angeboten werden. Stichwort Strategie. Man sollte sich überlegen, welche Fachbereiche passen zu meinem Klinikleistungsspektrum. Wo macht es Sinn? Ja, dann spreche ich auch mal mit den Chefärzten. Könnt ihr euch das vorstellen? Seht ihr einen Nutzen? Und dann habe ich irgendwann ein Portfolio von 2, 3 oder 4 Fachrichtungen. Und wenn ich das habe, dann ist ganz, ganz wichtig Kommunikation mit den Niedergelassenen im Umfeld. Ja, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Wenn man die vergrätzt oder wenn die einen falschen Eindruck bekommen von dem, was man vorhat, dann ist ganz schnell eine ganz schwierige Situation da. Also ich würde frühzeitig durchaus nach außen gehen und sagen, vielleicht mit einigen Zuweisern, die man gut kennt, vielleicht können das auch die Ober- und Chefärzte initiieren oder das Gespräch führen, dass man sagt, wir haben Folgendes vor, wir tragen uns mit dem Gedanken, wir überlegen, noch ergebnisoffen, dies und jenes zu tun, wie seht ihr das, wo seht ihr Chancen, würdet ihr uns unterstützen und so weiter. Also Kommunikation ist wichtig. Und wenn das erfolgt ist, wenn der Boden bereitet ist, dann würde ich auch dazu raten, dem Neugründer nicht eine vakante, also unbesetzte Zulassung zu nehmen. Vorteil natürlich, die ist umsonst. Ja? Nachteil, ich muss alles selbst neu aufbauen. Also für den Neugründer, der keine Erfahrung hat, ist es aus meiner Sicht immer besser, 1 oder 2 bestehende Praxen zu übernehmen, um auch das Know-how, das Betriebs-Know-how mit einzukaufen. Weil der Praxisabgeber muss mindestens 3 Jahre ja noch in der Praxis tätig werden. Das sind regulatorische Voraussetzungen. Und dann habe ich gleich das Führungs-Know-how mit eingekauft. Und da aber noch eine Randnotiz. Auch das wissen alle mittlerweile, aber ich sage es ja nochmal. Die Erfahrung lehrt, wenn ich eine gut laufende Praxis samt Praxisinhaber übernehme und der Praxisinhaber künftig angestellter Arzt ist, dann arbeitet er ja nicht mehr auf eigene Rechnung. Das kann auf dessen Motivation drücken. Ja, so, es gibt Fälle, da läuft das super weiter. Da identifizieren sich die nunmehr angestellten Praxisinhaber voll weiter mit der Praxis, mit dem Patienten. Da steht mein Name drüber, das ist meine Praxis, die geben weiterhin Vollgas. Es gibt aber auch Fälle, allerdings weniger als früher. Da wird die Praxis verkauft und der Inhaber sagt, und das war's für mich. Endlich bin ich hier Verantwortung los, das Geld ist da, ist nicht mehr mein Thema. Ich mache reduzierten Einsatz. So, das gibt's natürlich auch. Also empfiehlt es sich, Sie hatten ja nach Empfehlungen gefragt, bei Praxisübernahmen unbedingt eine variable Gehaltskomponente, eine erfolgsabhängige Komponente auch einzubauen. Das gilt nicht nur für Praxisübernahmen, das gilt auch dann, wenn ich Krankenhausärzte einsetze. Das fördert einfach die Motivation, auch selber mich um den Erfolg oder für den Erfolg des MVZs verantwortlich zu fühlen, weil ich auch davon profitiere. Ne? Das wären Ratschläge für Neugründungen.
Okay, also es braucht so eine gewisse emotionale Motivation seitens des Betreibers, die er auch an seine Beschäftigten dann weitergeben muss.
Unbedingt. Man muss die Sache professionell angehen, ernst nehmen, nicht unterschätzen und dann eben das auch ausstrahlen. Wir hatten das, ich greife vielleicht nochmal kurz zurück, wir hatten vorhin gesagt, regelmäßige Präsenz, Gespräch mit den Ärztinnen, mit den Ärzten, mit dem Assistenzpersonal. Das, was Sie gerade als emotionale, wie sagten Sie, Bindung oder Überzeugung eben auch bezeichnet haben, völlig zutreffend, muss man auch reinbringen ins Unternehmen. Dazu bedarf es einer Präsenz. Und dann ist das Ganze mit guten Erfolgschancen heute auf jeden Fall ausgestattet.
Ja, wenn Sie das nochmal subsumieren könnten, was unterscheidet dann also die Top-Performer heute von den durchschnittlichen MVZ? Haben sich da auch neue Erfolgsfaktoren herauskristallisiert?
Nein, das ist eigentlich stabil. Wir können das anhand unserer Betriebsvergleiche, ich habe ihn ja nebenher offen, auch sehr schön nachvollziehen. Wir können ja nicht nur Durchschnittswerte sehen. Wir können ja auch, ich sprach vorhin von einer großen Bandbreite, wir können auch die Top-Performer und die Schlecht-Performer herauspicken und nach Strukturmerkmalen suchen. Und das, was man dann findet, ist seit Jahren unverändert. Wir haben es jetzt ja schon auch besprochen. Also, aber ich will vielleicht noch mal ein paar Kennzahlen geben. Stichwort spezialisierte Leitung oder Verwaltungskräfte. Ja? Erfolgreiche Klinik-MVZ haben im Schnitt eine Verwaltungskraft pro 5 Ärzte. Anders gesprochen, wir brauchen 0,2 Vollzeitkräfte Verwaltung für einen Arzt, also eine Verwaltungskraft für 5 Ärzte. Das ist so ein Schlüssel, an dem man sich orientieren kann. Und das unterscheidet Top-Performer von Underperformer. Ja? Und ich will Ihnen noch eine weitere Zahl sagen, die Verwaltungskosten. Also das, damit meine ich jetzt nicht Assistenzpersonal, sondern nicht medizinische Verwaltung. Ja? Leitung, Personalführung, nicht medizinische Verwaltung. Die kostet in erfolgreichen MVZ durchschnittlich 2,5% vom Umsatz. Durchschnittlich 2,5% vom Umsatz ist durchaus eine Menge, aber es ist gut investiertes Geld, weil ich mir dadurch eine Verwaltung bezahlen kann, die eben all das tut, was wir vorhin besprochen haben und das MVZ professionell führt. Also das ist der Unterschied alleine, was Leitung und Verwaltung angeht. Fachgruppenmix, hatten wir vorhin auch schon gesagt, ist ein klares Unterscheidungsmerkmal. Ja, wenn ich also attraktive Fachrichtungen habe, dann kann ich auf Dauer wirtschaftlich arbeiten und letztendlich geht es dann um die Motivation und auch um das Thema Arbeitsweise der MVZ-Ärzte. Es empfiehlt sich nicht, ein MVZ nur mit Krankenhausärzten zu betreiben. Die haben immer 2 Hüte auf. Die sind nur Teilzeit im MVZ mit den Gedanken aber im Krankenhaus. Die übertragen auch die Arbeitsweise im Krankenhaus, die ganz anderen Rahmenbedingungen und Erfordernissen folgt, übertragen diese Arbeitsweise auch natürlich ins MVZ. Das führt auch dort nicht zum Erfolg. Man muss ganz immer eng getaktet und im schnellen Rhythmus dort arbeiten. Also ich würde nie ein MVZ nur mit Krankenhausärzten besetzen, sondern immer auch erfahrene Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber dort haben, die einfach diese Erfordernisse weitergeben können. Auch das ist ein Merkmal, was wir in erfolgreichen MVZ regelmäßig sehen. Also eigene MVZ-Ärzte, die nur diesen Hut aufhaben und sich mit dem MVZ und den dortigen Anforderungen identifizieren können und an den Aufgaben wachsen.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Frielingsdorf, für das informative Gespräch.
Gerne. Vielen Dank, Frau Kopp.
Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.